Drum prüfe, wer sich ewig bindet, ob sich das Herz zum Herze findet. Vielleicht hat manch ein Herz gedacht, ob sich nicht noch was Besseres findet. Das ist das, was Wilhelm Busch aus der Aussage von Friedrich Schiller gemacht hat. Aber es ist immer wichtig, auf das Original zu hören. Und prüfe, wer sich ewig bindet, ob sich das Herz zum Herze findet. Um dieses Binden und um diese Herzen soll es heute gehen. Der vorgeschlagene Predigttext hat mich sehr herausgefordert. Und ich weiß, dass das mit einigen von euch heute auch so sein wird. Ich habe mich trotzdem dieser Aufgabe gestellt. So ist das. Manchmal geht es, Aufträge anzunehmen. Ihr werdet gleich wissen, warum ich das so formuliere. Der Text steht in Markus 10, die Verse 2 bis 9. Einige Pharisäer kamen zu Jesus und fragten ihn: Ist es einem Mann erlaubt, sich von einer Frau zu scheiden? Sie wollten ihm damit eine Falle stellen. Was für eine Vorschrift hat euch Mose gegeben? Fragte Jesus zurück. Sie erwiderten: Mose hat erlaubt, eine Scheidungsurkunde auszustellen und die Frau dann fortzuschicken. Da sagte Jesus zu ihnen: Nur wegen eurer Uneinsichtigkeit hat Mose euch diese Vorschrift gegeben. Am Anfang jedoch, bei der Schöpfung, hat Gott die Menschen als Mann und Frau erschaffen. Deshalb wird ein Mann seinen Vater und seine Mutter verlassen und sich mit seiner Frau verbinden. Und die zwei werden ein Leib sein. Sie sind also nicht mehr zwei, sondern sie sind ein Leib. Darum, was Gott zusammengefügt hat, soll der Mensch nicht trennen. Ja, von welcher Falle ist hier die Rede? Diese Episode spielt zum Ende der Lebzeit Jesu. Jesu ist 3 Jahre lang aufgetreten und hat von der Liebe Gottes verkündet, von dem Reich Gottes, von den Prinzipien Gottes und hat mit allerlei Missverständnissen aufgeräumt und sie zurechtgerückt. Und damit ist er einigen Menschen des damaligen gesellschaftlichen Lebens gehörig auf den Schlips getreten oder auch auf die Füße. Menschen, die Einfluss hatten und die durch eine Neuausrichtung ja auch ihre Position in Frage gestellt sahen. Ähnliches erleben wir heute, wenn wir uns klar positionieren, Dinge beim Namen nennen, kann uns das ebenso ergehen. Jetzt ist die Frage, was ist diese Falle? Ja, also die Pharisäer, die ihnen eine Falle stellten, so schreibt es der Text ja hier, so schreibt es Markus, kann sein, dass sie einfach sehen wollten, ob Jesus sich verstrickt in seine öffentlichen Reden, die er innerhalb dieser 3 Jahre hatte. Und ob sie ihn zum Stolpern bringen könnten. Oder ob er auf der anderen Seite den Schriften des Mose widersprach und ob sie ihn dann der Ketzerei beschuldigen könnten. Zur selben Zeit hat Herodes gerade seine Frau weggeschickt, sie fortgejagt. Und auch mit einer Positionierung von Jesus haben sie vielleicht die Möglichkeit verfolgt, hier Feindschaft zu säen. Vielleicht waren hier auch Menschen dabei, die einfach nur hören wollten, was Jesus dazu denkt und was er dazu sagt. Auf jeden Fall war es mehr als eine rein akademische Frage. Es war eine hochbrisante Frage. Und diese Brisanz, die haben wir heute auch. Ehen scheitern, Ehe gehen in die Brüche und Ehen werden geschieden. Ich bringe jetzt bewusst keine Statistiken. Jeder, der das will, kennt sich ohnehin schon damit aus. Aber wie sortieren wir diesen Text aus und welche Relevanz hat der Text für uns heute? Es gibt Ehen, die werden geschieden, es gibt Ehen, die werden nicht geschieden. Aber sind das alles glückliche Ehen? Wir wissen, nein, das ist nicht so. Auch Ehen, die nicht geschieden werden, sind eigentlich tot. Scheidungen sind damals wie heute an der Tagesordnung. Und um eins vorwegzunehmen, es ist nicht die Aufgabe der Kirche und nicht ganz besonders nicht meine Aufgabe hier zu richten. Über irgendeine Ehe, über irgendeinen Mann oder irgendeine Frau. Mir geht es darum, biblische Prinzipien zu erklären, sie in einen Kontext zu stellen und nach meinem Verständnis herauszuarbeiten, was Gott sich bei Ehe gedacht hat und was Jesus hier, was die Aussage von Jesus damals war und was wir heute damit anfangen können. Vielleicht denkt jetzt der eine oder andere, mal gucken, wie du dich schlägst, Boris. Wie gesagt, ich nehme das an. Vielleicht ist manch einer aber auch aus persönlicher Betroffenheit jetzt auf eine Hab-Acht-Stellung. Und vielleicht sitzt auch hier jemand, der sagt, mal gucken, was die Bibel dazu zu sagen hat, ob es brauchbar für mich ist. Alle sind eingeladen, mir nachher Rückmeldung dazu zu geben. In Versen 2 und 3 werden die Schriften des Mose angeführt und im 5. Buch Mose finden sich diese Stellen, wo es einem Mann damals erlaubt war, wenn die Frau etwas Schändliches tat, sie wegzuschicken. Er konnte sie aus seinem Hause entlassen oder wenn er ihr überdrüssig wurde. Und jetzt gab es zur Zeit Jesu verschiedene Denkschulen, verschiedene Lehrer, die das auslegten. Und da gab es manche, die sagen, dieses Schändliche, das ist auf den Ehebruch bezogen. Also wenn eine Frau mit einem anderen Mann schläft als mit ihrem, dann konnte er sie wegschicken. Eine andere Denkschule, die auch verbreitet war, ging da wesentlich weiter. Um Beispiele zu nennen, wenn die Frau das Essen verdirbt, ja, hat sie etwas Schändliches getan und konnte weggejagt werden. Wenn sie auf der Straße lästert mit anderen, wenn sie sich mit fremden Männern unterhält, wenn sie in der Gegenwart ihres Mannes etwas Unehrenhaftes über seine Verwandten sagt, wenn sie laut ist und zänkig ist, dass die Nachbarn davon gestört werden, oder wenn er auf der Straße eine sieht, die ihm besser gefällt. Nachvollziehbar, dass zur Zeit Jesu einige Frauen Sorgen und Bedenken hatten, eine Ehe einzugehen, bei dieser Unsicherheit, die damit einherkam, weil der Mann sie einfach wegjagen konnte. Die griechischen Philosophen der damaligen Zeit hielten Frauen für einfach nur schlecht gestaltete Männer und waren nicht als vollwertige Personen angesehen. Bei den Römern kamen die Frauen damals so knapp über den Sklaven. Auch in der Lehre der Rabbiner waren die Frau gering geachtet. Manch einer sah sie als Sache an und nicht als Person. Und vor dem Recht und vor dem Gesetz hatten sie sehr wenig einzuklagen. Sie waren ihrem Ehemann oder ihrem Vater voll unterstellt. Eine rabbinische Warnung zur Zeit Jesus lautete, wer viel mit Frauen spricht, bringt viel Böses gegen sich und wird in der Hölle enden. Ein tägliches Gebet eines jüdischen Mannes war, gepriesen sei Gott, dass er mich nicht als Heide, Frau oder Schwachsinnigen erschaffen hat. Ich bringe diese Beispiele, um einzusortieren, wie der Kontext damals war und nicht um das zu verurteilen, sondern in dieser Zeit trat Jesus auf und mit dieser gesellschaftlichen Prägung haben die Menschen damals gelebt. Und Jesus hat dieses Menschenbild, das wissen wir alle, völlig revolutioniert. Er hat es völlig auf den Kopf gestellt und hat sich gegen diesen Zeitgeist gestemmt. Er hat sich mit Ausgesonderten und Unterdrückten getroffen. Mit Frauen, mit Armen, mit Heiden, mit Kindern. All die sah er gleichwertig an. Und er sah keinen Unterschied zwischen Mann und Frau, zwischen Sklaven und Freien, zwischen Juden und Heiden. Mir sind zwei Geschichten eingefallen, in der Jesus mit Ehebrecherinnen konfrontiert wurde. Eine Szene, im Johannes 8 wird sie uns berichtet, als Männer die Frau heranziehen und anklagen wollen und steinigen wollen. Das war die Todesstrafe stand damals auf Ehebruch. Kleine Randnotiz, wo war eigentlich der Mann? Der wurde nicht angeklagt. Also die Frau wurde herangezerrt und die Männer fühlten sich im Recht. Das war ja auch die damalige Rechtsprechung. Und Jesus sagt, ich verurteile dich nicht. Er hat sie nicht angeklagt. Oder die samaritische Frau am Brunnen, der ihr auf den Kopf zusagt, dass sie 6 Männer gehabt hat und mit dem sie jetzt zusammenlebt, ist auch nicht ihr Mann. Er hat es klar angesprochen. aber er hat auch sie nicht verurteilt. Und dieser samaritischen Frau, der Ausgestoßenen, die ja sogar verachtet waren von den Juden, die Samariter, dort spricht er zu dieser Frau das erste Ich-Bin-Wort. Ich bin das Wasser des Lebens. Wer zu mir kommt, der wird nimmer mehr dürsten. Und Paulus hat diese Andersartigkeit von Jesus und diesen revolutionären Charakter verstanden. Im Brief an die Galater schreibt er, es gibt keinen Unterschied mehr zwischen Juden und Griechen, zwischen Sklaven und freien Menschen, zwischen Mann und Frau. Denn durch eure Verbindung mit Jesus Christus seid ihr alle zusammen ein neuer Mensch geworden. Ganz im Geist Jesu nahm Paulus das negative Gebet der jüdischen Männer auf und veränderte es völlig. Dieser Scheidungsbrief, der hier angesprochen wurde. Ich habe zwei Beispiele gefunden, einen etwas kürzeren, aber der zeigt hier auch, wie unkompliziert Scheidungen abgewickelt werden konnten. Da heißt es, dies sei die Scheidungsurkunde und mein Entlassungsbrief, dass du heiraten mögest, welchen Mann du willst. Fertig. Auszustellen von einem Mann, übergeben an seine Frau und das war's. Eine spätere Variante war etwas ausführlicher. Da steht dann am so und so vielten Tag, der so und so vielten Woche, im so und so vielten Monat, des so und so vielten Jahres, nach der in der Stadt, am Fluss gelegen, üblichen Berechnung, ich, Sohn des XY, an diesem Tag zugegen, geboren der Stadt so und so, verwerfe und entlasse aus freien Stücken, von niemandem gezwungen, dich, Name, Tochter des so und so, bis zu diesem Augenblick mein Eheweib. Ich entlasse dich, Tochter des so und so, jetzt, da du nun frei bist und nach Belieben heiraten kannst, wen du willst, ohne dass dich jemand daran hindert. Dies ist der Scheidebrief, der Vollzug deiner Verwerfung, die Bestätigung der Trennung nach dem Gesetz des Mose und Israel. Das war die Anwendung des mosaischen Gesetzes. Das ist die gesellschaftliche Situation. Diese Form der Abhängigkeit von Frauen gegenüber Männern gibt es heute nicht mehr. Auf jeden Fall nicht in dieser Extremität. Ich habe aber manchmal den Eindruck, dass ähnlich leichtfertig mit Scheidungen umgegangen wird. Dann geht es weiter, dass Jesus den Grund nennt, dass es um der Hartherzigkeit, der Härtigkeit des Herzens willen Mose das Gesetz gab. Was hat es mit diesen harten Herzen auf sich? Nicht durch Zufall haben wir heute so viele Lieder über die Herzen gesungen. Es ist immer ein zentrales Element. Und ein hartes Herz, kann man auch sagen, vielleicht ein steinernes Herz, mag manch einen auch an eine Stelle in Hesekiel erinnern, wo prophetisch gesagt wird, und ich werde euch ein neues Herz geben und in euer Inneres legen und einen neuen Geist. Und ich entferne so das steinerne Herz aus eurem Leib und gebe euch ein Herz aus Fleisch. Die Hartherzigkeit, die verschließt, die eng macht, die abkapselt, die nichts hinauslässt, aber auch nichts hineinlässt. Die möchte Gott austauschen in ein fleischernes Herz, das lebt, das pulsiert, das etwas zum Aufblühen bringt, das ermutigt, das weitergeht. Ja, was könnte Mose gemeint haben? Vielleicht hielt er die Regelung des Scheidebriefs auszustellen für das beste Mittel, damals damit umzugehen, mit den Menschen, die er vor sich hatte. Oder er wollte eine Kontrolle reinfinden, eine Ordnung, dass wenn Ehen auseinandergehen, wenn sie geschieden werden, wenn es denn gar nicht weitergeht, dass das kontrolliert abging und nicht völlig willkürlich Frauen einfach verjagt wurden. Interessant ist, dass Jesus das aufgreift, auf die harten Herzen hinweist, aber dann weitergeht. Er geht weiter zurück an den Anfang, an die Schöpfung. Und er zitiert, und ich bringe das ein bisschen ausführlich, damit wir das Bild haben. Da sprach Gott, nun wollen wir Menschen machen, ein Abbild von uns, das uns ähnlich ist. So schuf Gott die Menschen nach seinem Bild, als Gottes Ebenbild schuf er sie. Er schuf sie als Mann und Frau und er segnete sie und so weiter. Interessant ist, der Mensch ist nicht Mann, sondern der Mensch ist Mann und Frau. Das ist mehr als Wortspielerei. Aber erst durch Mann und Frau sind wir in der Lage, Gott wiederzugeben, wiederzuspiegeln, ein Ebenbild zu sein. Deswegen dachte Gott der Herr, heißt es dann weiter, es ist nicht gut, dass der Mensch, also so allein ist, ich will ein Wesen schaffen, das ihm hilft und das zu ihm passt. Und der Mensch freute sich und rief, endlich, sie ist es, eine wie ich, sie gehört zu mir, denn von mir ist sie genommen. Und dann kommt das, was Jesus zitiert, deshalb verlässt ein Mann Vater und Mutter, um mit seiner Frau zu leben. Die zwei sind dann eins mit Leib und Seele. Die beiden waren nackt, aber sie schämten sich nicht voreinander. Und er ergänzt darum, was Gott zusammengefügt hat, das soll der Mensch nicht scheiden. Und hier greift Jesus ein Bundesverständnis auf. Und ich denke, das muss ich kurz erläutern, weil uns das in der heutigen Zeit sehr abhanden gekommen ist, was es mit einem Bund, mit einem Blutsbund auf sich hat. Es wurde damals, ein Bund ist eine weitreichende Verpflichtung, die weitergeht als eine Freundschaft oder einfach eine Zusage oder eine Abmachung. Im Eheversprechen versprechen wir lebenslange Treue und Beistand. Wir versichern den Partner oder der Partnerin, sie zu lieben in jeder Situation, sie zu ehren, ihn zu ehren, ob Krankheit da ist oder Gesundheit, ob wir Mangel erleben oder Überfluss haben, ob wir traurig sind oder glücklich sind. Wir geben diesem Partner Vorrang vor allen anderen. Und dadurch bekommt unser Leben eine ganz andere Bedeutung, eine viel tiefere. In biblischen Zeiten wurde das auch das Schneiden des Bundes genannt. Zu einem Bund gehörte immer ein Opfer und Blut musste fließen. Deshalb auch die Bezeichnung Blutsbund. Eine Handlung am Körper war notwendig. Und wenn wir uns an Abraham erinnern, Abraham hat die Beschneidung eingefügt, wo es auch um ein Opfer und Blut und eine körperliche Handlung geht. Und dieser Bund drückt sich aus, dass die Menschen, die diesen Bund eingehen, sich sagen, deine Freunde sind meine Freunde und dein Glück ist mein Glück. Deine Feinde sind meine Feinde. Deine Kriege sind meine Kriege. Deine Wut ist meine Wut und deine Angst ist meine Angst. Das war das Verständnis eines Bundes und das geht sehr, sehr tief. Solch einen Bund zu erfüllen, alleine aus eigener Kraft, erscheint sehr hoch und sehr schwer. Alles biblische Denken und Verstehen muss immer in der Liebe gegründet sein. Und von Josephine haben wir eben den herrlichen Text aus 1. Korinther 13 gehört, wo Liebe definiert wird. Erst dadurch sind wir in der Lage, wenn wir diese göttliche Liebe empfangen, auch diese Zusage, die wir im Bund geben, zu erfüllen. Und wenn wir die Liebe weglassen, wird es nie funktionieren. Und wir werden auch nie das greifen können, was Gott im Blick hat. Ich bringe einen weiteren Bund, weil der elementar wichtig ist. Und zwar ist es der neue Bund, der mit Jesus aufgerichtet und eingegangen wurde. Jesus hat sich geopfert, hat sein Blut vergossen. Gott hat seinen Sohn gegeben. Und wenn wir das im Glauben annehmen, kriegen wir Anteil an dem Leben und der Liebe Jesu. Die Taufe ist das Symbol, dass das alte Leben vergangen ist und in der Auferstehung, in dem Hinweis auf Jesus, haben wir das körperliche Zeichen. Zur Erinnerung an diesen Blutsbund hat Jesus das Abendmahl eingesetzt. Der Ehebund ist die zwischenmenschliche Beziehung mit der größtmöglichen Verbindlichkeit. Und er wird erst durch den Tod eines Partners beendet. Zum Ehebund gehört die Liebe, die sich in gegenseitiger Annahme und Vergebung ausdrückt. Hier versteht mich bitte richtig. Das zu wissen, das zu verstehen, das einzubeziehen, ist keine Garantie, dass Ehe gelingt. Aber um eine Ehe nach göttlichen Ideen, nach seiner Idee zu führen, geht es ohne dieses Verständnis schon gar nicht. Das sollen die biblischen Grundlagen sein, die ich, auch wenn ich ein bisschen ausgeholt habe, für notwendig halte, um das einzusortieren, was dieser Text sagt. Und ich lade gern zum Nach- und Weiterdenken ein, gerne auch im Austausch und Dialog, weil es sicherlich noch eine ganze Reihe weiteres dazu zu sagen gibt. Ehen scheitern, Ehen können scheitern und Ehen können gelingen. Interessant ist, dass Johannes einmal über Jesus sagte, Johannes 3, Vers 17, denn Gott hat seinen Sohn nicht gesandt, dass er die Welt richte, sondern dass die Welt durch ihn gerettet werde. Und Jesus wird selber zitiert in Johannes 12, und wer meine Worte hört und bewahrt sie nicht, den werde ich nicht richten, denn ich bin nicht gekommen, dass ich die Welt richte, sondern, ja Jesus, wozu bist du denn gekommen? Der Menschensohn ist gekommen, zu suchen und selig zu machen, was verloren ist. Das ist der Auftrag Jesu. Und wenn Menschen keinen Weg sehen, als durch eine Scheidung weiterzugehen oder durch eine Trennung oder wie immer es gestaltet ist, so möchte ich der Letzte sein, der hier den Zeigefinger erhebt. Wenn Jesus nicht richtet, dann werde ich das auch nicht tun. Leo Tolstoi soll gesagt haben, jede glückliche Familie ist sich ähnlich. Jede unglückliche Familie ist auf ihre besondere Art unglücklich. Ich wiederhole nochmal, jede glückliche Familie ist sich ähnlich und jede unglückliche Familie ist auf ihre besondere Art unglücklich. Das heißt in diesem Zusammenhang, es gibt Prinzipien, es gibt Grundlagen, es gibt Methoden, die uns zum Glücklichsein helfen können, die zu einer gelingenden Ehe beitragen können, die dafür hilfreich sind. Aber wenn etwas scheitert und schief geht, ist es viel vielschichtiger. Es ist nicht einfach zu sagen, es ist so oder du bist schuld oder der ist schuld. Und ich denke, das ist ein Grund, warum wir sehr vorsichtig sein sollen mit dem Richten. Ich bringe vier Aspekte, die jeder für sich ein eigenes Themenkreis ist, aber einfach um auch ein bisschen Substanz dazu bringen, wie Ehen gelingen können. Ich denke, für eine gelingende Ehe ist eine erfolgreiche Kommunikation wichtig. Wie reden wir mit und übereinander? Wie teilen wir uns unsere Wünsche und Bedürfnisse mit? Ein weiterer Punkt, die kreative Nutzung von Konflikten. Wut und Zorn gehören zu unserem Leben. Wir können es lernen, in einer guten, konstruktiven Art damit umgehen, Meinungsverschiedenheit und Ärger zu bewältigen. Auch die Integration von Intimität und Sexualität in eine erfüllte Ehe ist ein Baustein. Und erst durch die beiden vorherigen Bausteine wird dieser wirklich brauchbar und greifbar. Und dann ist es wichtig, das ist der vierte Baustein, sich zu bekennen, dass wir wachsen müssen, dass wir reifen müssen, dass wir dazulernen, dass wir diese Kreisläufe immer wieder durchlaufen, immer wieder uns hinterfragen, wie gut ist unsere Kommunikation? Kenne ich die Bedürfnisse meines Partners oder kenne ich sie nicht? Wie gehe ich mit dir um? Was macht Zorn mit mir? Und immer wieder hier reinzugehen und zu sagen, ja, ich will wachsen. Ich bin froh, dass jetzt jemand hier ist, nämlich der Horst Lahr, der ein Beispiel gibt, wie ein Baustein daraus umgesetzt werden kann in einer Ehe, wie eine Ehe reifen kann und stark werden kann.
Ja, wenn ich eine Fußnote zu der Predigt geben sollte, dann dürft ihr nicht denken, ich hätte die Weisheit mit Löffel gefressen. Oder ich würde jetzt das Bild einer perfekten und idealen Ehe weitergeben. Es gab auch in unserer Ehe Versagen und Schwierigkeiten. Das ist nicht erspart geblieben, dass wir oft einander nicht verstanden haben und nicht das weitergeben konnten und dem anderen geben konnten, was er haben sollte und haben müsste. Und so in den ersten Jahren unserer Ehe, als der Himmel noch so voller Geigen hing und alle Schmetterlinge im Bauch jubilierten, da war das natürlich leicht. Da hat man jede freie Minute miteinander verbracht und jeden Gedanken miteinander geteilt. Aber das blieb natürlich nicht so. Irgendwann standen die Probleme vor der Tür und haben angeklopft. Da waren Probleme des Berufes, der Finanzen. Da sind die Kinder gekommen und dies waren ihre eigenen Persönlichkeiten. Und da gab es in der Erziehung auch Nöte. Das war also gar nicht so leicht und von daher gab es immer Probleme. Meine Frau hatte das natürlich ein bisschen besser im Griff. Sie konnte es niederschreiben. Und ich habe dummerweise eigentlich mehr den Weg des Verdrängens gewählt. Und das war nicht so gut. Und als wir Jesus fanden und zum Glauben kamen und er in unserem Leben oder wir ihm unser Leben anvertraut haben, da habe ich natürlich gedacht, jetzt sind alle Probleme doch gelöst und sie stehen vor der Tür und es wird alles gut werden. Aber die Probleme haben uns nicht verlassen, die waren immer noch da. Aber wir hatten uns zu Beginn unseres Glaubenslebens vorgenommen, am Morgen und am Abend gemeinsam zu beten. Am Morgen, um den Tag zu bewältigen, um alles das, was der Tag bringen würde, ja einfach Gott hinzulegen. Und am Abend zu sagen, was gelungen war und was misslungen war. Naja, und wenn es dann diese Probleme gab, dann war es natürlich ganz einfach schwierig. Und es ist ja auch so, wenn man nach 10 und 12 Stunden Arbeit nach Hause kommt, dann habe ich immer vergessen, dass meine Lieben zu Hause ja auch 10 und 12 Stunden verbracht haben und ihre eigenen Probleme hatten und ihre eigenen Nöte hatten und ihre Fragen, die sie auch loswerden wollten. Und ich wollte eigentlich eher Ruhe haben und abschalten. Und da war ich oft sehr unsensibel. Aber es stand ja die Gebetszeit offen. Und in dieser Gebetszeit kann man natürlich nicht vor Gott treten mit der Faust in der Tasche und dem Bauch voller Enttäuschung oder Wut. Was haben wir gemacht? Wir haben in dieser Zeit uns ausgesprochen. Wir haben das bekannt, was uns auf dem Herzen lag, wo wir verletzt waren, wo wir enttäuscht waren oder was uns belastet hat. Und dann konnten wir frei vor Gott treten und vor Jesus und konnten ihm sagen, dass er uns die Vergebung gibt und dass er uns und unsere Beziehung erneuert. Und das hat er getan. Und das ist eigentlich das Konzept, das ich zu einer Ehe weitergeben kann. Wir sind schwache Menschen, aber wir haben einen starken Herrn, der uns wirklich helfen und uns ermutigen kann, auch mit allen Nöten und Schwierigkeiten miteinander vor ihn zu treten und es ihm zu sagen und zu zeigen. Ja, ich erinnere mich da so auch an ein Gebet, das ich als unbedarfter und junger Mensch, Ehemann, einmal gebetet habe, obwohl ich da noch gar nicht wusste, zu wem ich bete und wer da auch vielleicht das Gebet hören würde. Und dann habe ich gebetet, dass ich mit meiner Ehefrau doch gerne alt werden möchte. Und das war ein Gebet, das hat Gott erhört. Und das war das Gebet, das mir eigentlich die schönste Erhörung gegeben hat. Das war die wunderbarste Erhörung, die ich jemals erlebt habe. Ich habe heute Morgen in der stillen Zeit einen Vers aus Psalm 13, Vers 6. Ich aber vertraue darauf, dass du so gnädig bist. Mein Herz freut sich, dass du so gerne hilfst. Ich will dem Herrn singen, dass er so wohl an mir tut. Er hat wohl an mir getan in meiner Ehe, dafür bin ich ganz, ganz dankbar. 51 Jahre konnten gelingen. Und wenn ich jetzt gehe, dann singe ich nur in meinem Herzen und singe nicht laut. Das möchte ich euch ersparen.
Vielen Dank, Horst. Ich möchte beten. Ich danke dir für die Ehe von Gerda und Horst. Danke dir für die Freude, die sie erlebt haben. Und diese Ehe steht für viele andere Ehen, in denen du da bist, in denen dein Segen fließt, in dem es Annahme und Vergebung gibt, in dem es Freude gibt, Schmetterlinge im Bauch, Bereinigungen, Klärungen. Ich danke dir, dass es so viele Beispiele gibt, wo es gelingt, wo es gut geht. Du siehst auch die Dinge, die Ehen, wo das nicht klappt. Ich danke dir, dass du mittendrin statt nur dabei bist. Ich danke dir, dass du dort bist. Und ich bete, dass Menschen deine liebende Hand ergreifen, dass sie deine Hilfe erleben, dass sie sich Vergebung zusprechen, dass sie einen Heilungsprozess erleben, dass du heil machst, dass du Wunden reinigst und heilst. Ich danke dir, dass du größer bist als das, was wir uns vorstellen können. Amen.